Einen schönen guten Tag wünscht Gabi Fröhlich. Können denn die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam weggenommen sein, dann werden sie fasten. Das ist das Zitat Jesu aus dem Matthäusevangelium, das unserer Serie in der Fasten- und später in der Osterzeit den Titel gegeben hat, Fasten, bis der Bräutigam kommt. In der frühen Kirche wurden in der Fastenzeit die Taufbewerber intensiv auf die Taufe vorbereitet, die dann ja an Ostern in der Osternacht erfolgte. Von den Kirchenvätern sind uns dazu eine ganze Reihe von Katechesen überliefert, die uns in unserer Serie durch die Fastenzeit begleiten werden jetzt. Die Theologin Frau Dr. Vicky Ranf ist Hochschuldozentin am Institut für Cusanusforschung der Theologischen Fakultät und der Universität Trier. Sie ist für uns in den Texten der Kirchenväter auf Schatzsuche gegangen und hat uns am Aschermittwoch im ersten Teil der Serie Gedanken von vier Kirchenvätern zu unserem Titelzitat mit dem Bräutigam vorgestellt. Heute wird sie sich auf den heiligen Origenes konzentrieren. Wir freuen uns darauf und ich begrüße Frau Dr. Ranf, zugeschaltet aus Trier. Grüß Sie Gott, Frau Dr. Ranf.
Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich, und grüß Gott auch, liebe Hörerinnen und Hörer.
Sie geben uns am Ende der Sendungen immer Anregungen mit, wie wir das Gehörte auch konkret im Alltag umsetzen können. In der letzten Sendung ging es vor allem um die Frage, wie wir die Fastenzeit in Freude auf den kommenden Christus gestalten können, also in einer bräutlichen Haltung uns nach Jesus ausstrecken beim Fasten. Vielleicht nochmal ganz kurz, was macht das Fasten anders, wenn man es in dieser Haltung angeht?
Es ist vor allem ein Fasten, das ein Ziel hat, und nicht irgendein Ziel, sondern das Ziel, muss man präzisieren, in dem Sinne nämlich, dass wir nicht einfach als asketische Übung fasten und dann auch noch auf Ostern zugehen, sondern im Gegenteil, wir gehen auf Ostern zu. Ostern jetzt im umfassenden Sinne des Wortes, Leiden, Sterben und Auferstehen Christi. Also da ist der Gründonnerstag und der Karfreitag mit eingeschlossen. Und in diesem Zugehen auf den leidenden, sterbenden, auferstehenden Christus ist das Fasten gewissermaßen eine Übung, die uns wachhalten soll auf dieses Kommen des Bräutigams Christus hin. Und wir fasten nicht als Selbstzweck, nicht als asketische Übung, nicht als moralische Kraftmeierei. Das alles ist kein christliches Fasten, sondern wir gehen auf Christus zu. Danach muss sich auch das Maß und die Form und die Art des Fastens bemessen.
Mhm. Wir freuen uns jetzt, wenn Sie uns heute die Gedanken des heiligen Origenes vorstellen, um zu schauen, wie wir noch tiefer in dieses Thema Fasten eintauchen können.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte zunächst noch etwas präzisieren. Der Titel Fasten, bis der Bräutigam kommt, war im eigentlichen Sinne der Titel der ersten Sendung, ist aber nicht ganz auszudehnen auf die ganze Reihe, die wir jetzt hier haben. Einfach deswegen nicht, weil ja das Fasten zu Ostern ein Ende hat. Die Kirche hat ja ganz ausdrücklich schon seit ältester Zeit und tut das auch heute noch betont, dass in der Osterzeit nicht mehr gefastet wird, und unsere Reihe über die Kirchenväter dehnt sich hier aus bis Pfingsten, umfasst nicht nur die Fastenzeit, sondern auch die Osterzeit, sodass also das Kommen des Bräutigams in diesem Sinne in der Mitte unserer Reihe steht und nicht am Ende. Sodass wir also auch mit dem Fasten, das die Bibelstelle uns vorgegeben hat in der vergangenen Woche, auch vorher schon an ein Ende kommen und dann mit der Kar- und Osterwoche und vor allem in der Osterzeit selber in einem gewissen Sinne auch das Thema wechseln, sodass das Zitat, das über der letzten Sendung gestanden hat aus Matthäus, nur ein Teil des Ganzen ist, was wir bedenken wollen in diesen Wochen. Jetzt zunächst aber gilt das noch. Man kann das durchaus so verstehen, dass man dieses Zitat auch über die nächsten Sendungen unausgesprochen oder ausgesprochen wiederum setzen kann. Aber es ist auch zu bedenken, dass jede eigene Sendung nun im Folgenden innerhalb der Fastenzeit und darüber hinaus ein je eigenes Thema hat. Das Thema der heutigen Sendung heißt »Lieber frei in der Wüste als Sklave in Ägypten«. Das ist ein Zitat aus dem Origenes-Text, den ich heute Ihnen vorstellen möchte. Wir hatten, wie das gerade schon in der Anmoderation angeklungen ist, in der vergangenen Woche 4 verschiedene Kirchenväter. Und das war gewissermaßen eine Ausnahme, denn in den folgenden Sendungen wollen wir uns mehr Zeit nehmen, um jeweils einen einzigen Vater zu betrachten, der ein spezielles Thema zur Thematik der Fastenzeit bzw. Kar- und Osterwoche oder der Osterzeit uns präsentiert, bis auf noch eine weitere Ausnahme in einigen Wochen, wo wir auch noch mal mehrere Autoren miteinander vergleichen zu einem begrenzteren Thema. Heute aber Origenes, ein Autor der frühen Kirche, der namentlich vielen bekannt sein dürfte und der uns nun durch dieses Thema begleiten soll, lieber frei in der Wüste als Sklave in Ägypten. Die zweite Sendung nun heute betrachtet keine Evangelienstelle, sondern eine Stelle aus dem Alten Testament. Aber bevor ich darauf zu sprechen komme, möchte ich Ihnen wiederum kurz den Autor vorstellen, um den es heute gehen soll. Origenes ist ein Autor, der mutmaßlich um das Jahr 185 nach Christus geboren ist und wohl um das Jahr 253 in einer Christenverfolgung gestorben ist. Nicht unmittelbar ermordet wurde, aber doch so schlecht behandelt und wohl auch gefoltert wurde, dass er schließlich doch auch an den Folgen dieser Behandlung durch die Herrschenden und deren Handlanger gestorben ist. Er selber ist schon Sohn eines christlichen Märtyrers und ist auch in die theologische Spur gekommen, wohl durch diese Familientradition, sodass er selber als theologischer Lehrer gewirkt hat in Alexandria in Ägypten, wo es damals eine berühmte Theologenschule gab. Alexandria, die Hafenstadt, die ägyptische Hafenstadt am Mittelmeer, ist schon seit vorchristlicher Zeit berühmt gewesen für ihre kulturellen Traditionen und diesen Knotenpunkt, könnte man es nennen, kultureller Art in Ägypten, den diese Stadt schon ganz lange dargestellt hat zu Zeiten, als Origenes lebte, also schon seit Jahrhunderten bekannt war. Zum Beispiel etwa schon vorchristlich durch die berühmte Bibliothek dieser Stadt, die dann durch Brandstiftung verloren gegangen ist. In dieser Stadt ist Origenes geboren und aufgewachsen und hat auch seine Ausbildung genossen. Denn Alexandria beherbergte damals eine der berühmten Theologenschulen, neben derjenigen von Antiochia in Kleinasien, das ist das Gebiet der heutigen Türkei, wo eine zweite berühmte Theologenschule ansässig war. Aber in Alexandria konnte Origenes ausführlich nicht nur studieren, sondern dann auch später selber unterrichten. So unterrichtete er Katechumenen, also Taufbewerber im Glauben, legte dazu die Heilige Schrift aus, das ist sein Schwerpunkt, dass er vor allem die Heilige Schrift auslegt, und nutzte die Philosophie seiner Zeit, die sogenannte neuplatonische Philosophie, zur Argumentation für den Glauben, also eine Philosophie, die sich in der Tradition des lange schon vorchristlichen Philosophen Platon versteht und diesen neu interpretiert. Origenes kannte also die Philosophie seiner Zeit und hat die benutzt und gründlich studiert, um damit für die christliche Theologie und für den christlichen Glauben zu argumentieren. Das ist nicht ganz selbstverständlich, denn es gab auch Positionen innerhalb der Kirche, die der Philosophie gegenüber sehr skeptisch eingestellt waren und meinten, wir als Christen hätten sowieso die wahre Philosophie und hätten es nicht mehr nötig, uns mit weltlicher Philosophie abzugeben. Im Gegenteil, die wäre sogar gefährlich und ein Christ sollte davon die Finger lassen. Nicht zu Origenes. Er betont, dass die Philosophie wichtig ist für das Verständnis der Theologie, näherhin auch der Heiligen Schrift, und dass zumindest die Theologen, nicht unbedingt jeder Christ, aber doch die Theologen, die Philosophie ernst nehmen, gründlich studieren sollen und auch vor der Philosophie keine Angst haben müssen. So verfasst er schließlich Schriften über die Prinzipien der Theologie, die ihn berühmt machten in der Kirche. Er hat auch mutmaßlich aufgrund dieser starken Betonung der Philosophie Schwierigkeiten mit seinem eigenen Bischof, der ihn zunächst zwar mit der Lehre beauftragt hatte, dann sich aber von Origenes zurückzieht und ihn ja eigentlich aus der Gemeinde sogar ausschließt, während gleichzeitig der Bischof des Bistums Caesarea ihn einlädt, dort zu predigen und seine Lehre weiter zu betreiben. Also die Bischöfe gehörten offenbar auch verschiedenen Richtungen an in der Ausdeutung, wie man mit Philosophie und sehr stark argumentierender Theologie umgehen soll. Das hat sich dann auch durchgetragen durch die Jahrhunderte, dass Origenes mit gewissen Einschränkungen nur als theologischer Lehrer akzeptiert wurde. Er ist nie in dem Sinne ausgeschlossen gewesen, aber man hat ihn auch nur mit Vorsicht angenommen. Das hing ihm nach in gewisser Weise. Der heute zu betrachtende Text weist schon voraus auf die Osternacht, obwohl wir da noch lange nicht sind, jetzt in der liturgischen Abfolge der Fastenzeit, soll aber doch schon der Blick gewagt werden auf die Osternacht, weil das Thema dieses Textes, wie wir gleich sehen werden, durchaus auch einen Fastenbezug hat, der uns jetzt in diesem Stadium auch schon angeht. Es ist nämlich die Rede von der dritten Lesung der Osternacht aus Exodus 14 und 15, wo es um den Durchzug des Volkes Israel durch das Rote Meer geht und das anschließend in der Liturgie der Kirche gesungene Kantikum, also den Antwortgesang, der genommen ist aus dem Lied des Mose, das Mose unmittelbar anstimmt, nachdem das andere Ufer des Roten Meeres erreicht ist. Diese Lesung, die in der Osternacht gelesen wird vom Durchzug durchs Rote Meer, ist so etwas wie eine zentrale Lesung des Alten Testamentes als Vorbild auf die Taufe, die ja die Osternacht seit ältester Zeit geprägt hat, denn Ostern war ja der klassische Tauftermin, wie wir schon gehört haben. Und in diesem Zusammenhang wird der Durchzug des Volkes Israel durch das Rote Meer nach dem Auszug aus Ägypten und der Verfolgung durch das ägyptische Heer als Vorbild der christlichen Taufe angesehen. Deswegen darf auch diese Lesung in unserer Osternachtsfeier nie fehlen. Die sieben Lesungen plus Apostellesung plus Evangelium, die in der Osternachtsfeier vorgesehen sind, wenn sie komplett gefeiert wird, sind ja so gestaltet, dass aus pastoralen Gründen erlaubt werden kann, die eine oder andere der alttestamentlichen Lesungen auszulassen. Aber diese Lesung über den Durchzug des Volkes Israel durchs Rote Meer darf nicht ausgelassen werden. Wie wenige Lesungen auch gelesen werden, diese Lesung muss dabei sein, weil sie eben das Vorbild der Taufe darstellt. Origenes nun wählt einen etwas anderen Textausschnitt, als die Leseordnung der Kirche das heute tut, nämlich vom Aufbruch zum Schilfmeer hin bis zum Durchzug durch das Rote Meer, aber ohne das anschließende Lied des Mose. Also er fängt etwas früher an, Origenes, als das die heutige Leseordnung tut und hört dafür auch etwas früher auf mit dem Lesungsausschnitt. Wenn nun auch die heute auszulegende Lesung bzw. die Kommentierung von Origenes zu dieser Lesung bereits auf Ostern vorausverweist, ist nun ein Thema zu bedenken, das in die Fastenzeit gehört, nämlich der Weg in die Freiheit, der durch diese Lesung dargestellt wird und der für uns, die wir die Lesung nicht nur einfach historisch hören, damals vor 3000 Jahren hat sich das zugetragen, sondern die das lesen und hören sollen auf das eigene Leben hin, dass wir jetzt den Weg beginnen und zu Ostern dieses Ziel der Freiheit, der Befreiung durch Christus, ist das ja letztlich, erreichen sollen. Und wie dieses Erreichen des Zieles der Freiheit an Ostern vonstatten gehen kann, wenn wir uns auf diese Lesung jetzt schon einlassen, obwohl noch gar nicht die Osternacht ist, das möchte ich nun im Folgenden Ihnen vorstellen anhand eines Textauszuges von Origenes, den ich in schon eingeführter Weise in Abschnitten zitieren und dann auch kommentieren werde. So schreibt Origenes Folgendes: Wenn du Mose, das heißt dem Gesetz Gottes, folgst, und diesen Weg beschreitest, dann verfolgt dich zwar der Ägypter und bedrängt dich, aber sieh, was dann folgt. Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, erhob sich und ging an das Ende des Zuges, und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat an das Ende. Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Hier zitiert Origenes Exodus 14,19 folgende. Und er kommentiert: Diese Wolkensäule wird für das Volk Gottes zur Mauer, für die Ägypter dagegen bringt sie Finsternis und Dunkel. Denn die Feuersäule wird nicht zu den Ägyptern hin übertragen, sodass sie Licht haben, sie bleiben in der Finsternis, denn sie lieben die Finsternis mehr als das Licht. Und hierin zitiert Origenes Johannes 3,19, greift also auf das Evangelium voraus. Wenn wir uns diese Origenes-Stelle vor Augen führen, dann können wir daraus entnehmen, dass jeder sich auf seinem Weg wiederfinden soll, nämlich auf seinem Weg zu Gott, und dass er diese biblische Geschichte auf seine Situation anwenden soll, wie wir vorhin schon gehört haben. Das Handeln Gottes nämlich und das Erleben des Volkes Israel ist nicht nur historisch zu verstehen, sondern ist auf das je eigene Leben und die eigenen Lebenssituationen anzuwenden. Denn der Ägypter, den könnte man jetzt in Anführungszeichen setzen, steht für alles Feindliche auf dem Weg zu Gott. Damit ist natürlich nicht das pauschalisierte Volk der Ägypter zu verstehen und zu nehmen, sondern der Ägypter in Anführungszeichen steht für die Situation, die im Alten Testament zugrunde gelegt ist, dass nämlich das Volk Israel aus Ägypten, aus der frohen Herrschaft durch Gott herausgerufen wird und der Pharao in dieser Situation es sich anders überlegt, das Volk Israel nicht ziehen zu lassen, trotz der Plagen nicht, die das Volk der Ägypter heimgesucht haben seitens Gottes, sondern es sich anders zu überlegen, den Ägyptern nachzustellen und mit der ganzen Militärmacht Ägyptens das Volk zu verfolgen bei seinem Auszug in die Freiheit. Und dieses Verfolgen, was der Pharao den Israeliten antut, ist ein Bild für alles, was uns verfolgt im geistlichen Leben auf dem Weg in die Freiheit. Deswegen steht also der Ägypter in Anführungszeichen für alles Feindliche auf dem Weg zu Gott. Die Wolkensäule, die ein Zeichen für das Volk Israel ist, dass sie von Gott begleitet sind, also tagsüber bei Tageslicht die Wolkensäule und in der Nacht im Dunkeln die Feuersäule, ist ein Bild der Gegenwart Gottes und wirkt sich für Israeliten und Ägypter verschieden aus. Für Israel, hatten wir gehört, ist die Säule eine schützende Mauer, also eine Hilfestellung aufgrund des Vertrauens des Volkes Israel auf Gott, während die Ägypter, die sich feindlich gegen Gott und sein Volk verhalten, die Säule, die Wolkensäule wie die Feuersäule, Dunkel und Finsternis bedeutet. Die Ägypter haben also nichts von dem göttlichen Licht, das aus der Säule strahlt, im Gegenteil. Und entsprechend auch die Feuersäule in der Nacht erleuchtet die Ägypter ebenfalls nicht. Vielmehr wird den Ägyptern in dieser Weise Liebe zur Finsternis zugeschrieben, wie in Johannes 3,19, wir haben das Zitat eben gehört, den Bösen zugeschrieben wird, dass sie die Finsternis mehr lieben als das Licht. Man nennt das eine typologische Auslegung, was Origenes hier vollzieht. Also Typus heißt Vor- und Abbild, dass also das alttestamentliche Bild, das wir sehen, also die Wolken- und Feuersäule, ein Vorbild abgeben für dasjenige, was dann im Folgenden, im Neuen Testament nämlich, entschlüsselt und entschleiert wird, in Verbindung auf und in Beziehung auf Christus hin. Dass also ein Vorbild aus dem Alten Testament erst verständlich wird durch Christus. Dass durch Christus die Auslegung des Alten Testamentes erst zugänglich wird. Das ist natürlich eine spezifisch christliche Lesart der hebräischen Bibel, aber die nehmen die Kirchenväter sehr intensiv in Anspruch. Und dieser Form der sogenannten typologischen Auslegung, das ist der Fachausdruck für diese Art der Auslegung, werden wir bei anderen Kirchenvätern in unserer Reihe immer wieder begegnen. Ägypten steht so aufgrund des Verhaltens gegenüber dem Volk Israel, das ja das Volk Gottes ist, für den Widerstand gegen den Willen Gottes. Origenes nun schreibt weiter: Wenn auch du dich von den Ägyptern zurückziehst und aus der Macht der Dämonen fliehst, dann sieh, wie viel göttliche Hilfe für dich bereitsteht, sieh, wie viele Helfer dir zur Verfügung stehen. Nur musst du stark im Glauben bleiben. Die Furcht vor der Reiterei der Ägypter und ihren Streitwagen soll dich nicht erschrecken. Du sollst nicht gegen das Gesetz Gottes aufbegehren und so sprechen, wie einige von ihnen sprachen. Gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns zum Sterben in die Wüste holst? Es ist für uns immer noch besser, Sklaven der Ägypter zu sein, als in der Wüste zu sterben. Das ist also der Bezug auf Exodus 14,11 folgende und auch den Titel unserer heutigen Sendung. Origenes schreibt weiter: Das sind Worte eines Menschen, der der Versuchung erliegt. Doch wer ist so selig, wer ist so frei von der Last der Versuchung, dass sich kein Gedanke des Zweifels in seinen Geist einschleicht? Sieh, was zu dem großartigen Fundament der Kirche, dem festen Felsen, auf dem Christus seine Kirche errichtete, sieh, was ihm vom Herrn gesagt wird. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Zitat Ende. Das Origenes-Zitat endet mit einem Zitat aus Matthäus 14,31, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ein Zitat, das Jesus dem Petrus sagt, nachdem er ihm auf dem See zu Fuß über das Wasser entgegengekommen war und dann in Zweifel gerät und anfängt einzusinken und Christus um Hilfe anruft: Herr, rette mich. Und darauf kriegt Petrus von Christus diese Antwort: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Diesen Zweifel nun schreibt Origenes denjenigen Christen zu, die wie das Volk Israel in der Wüste lieber in die bequeme Sklaverei, wenn man das so nennen will, Ägyptens zurück will, als Ängste, Todesängste in der Wüste auszustehen, wo die Nahrung und vor allen Dingen das Wasser knapp zu werden droht. Denn in der Wüste ist das Wasser ja noch wichtiger als die essbare Nahrung. Die Ägypter werden hier mit den Dämonen verglichen, die durch ihre Macht dem Menschen Angst einjagen. Also nicht in dem Sinne, dass die Ägypter dämonisiert werden, aber der Vergleich, die Parallele wird gezogen. So wie man in Ägypten Angst vor den Sklaventreibern hatte, hat man nun auf dämonische Einflüsterung hin Angst vor der Freiheit, die mit Unbequemlichkeiten und vielleicht auch Existenzängsten verbunden ist, nachdem Gott begonnen hat, das Volk Israel in die Freiheit zu führen. Man soll aber, die Israeliten damals und wir heute, die göttliche Hilfe erkennen und annehmen, die uns wie damals den Israeliten gewährt wird, um diese Versuchung zu bestehen und um ihr geradezu zu widerstehen. Wie die Israeliten damals auf der Wüstenwanderung sollen wir im Willen Gottes bleiben und nicht murren, wenn es unbequem wird. Und dieses Stichwort murren ist eins, das in der Bibel, vor allem eben im Buch Exodus, sehr häufig vorkommt, immer dann nämlich, wenn das Volk Israel aus Angst, aus Bequemlichkeit, aus vielleicht auch Irritation und dem Unwissen darüber, wie es weitergehen soll, gegen Gott oder gegen Mose murrt. Das ist also das, was immer wieder formuliert wird und auch parallel formuliert wird, gegen Gott und gegen Mose zu murren. Also gewissermaßen gegen den zu murren, der im Auftrag Gottes das Volk Israel führen soll in die Freiheit, dass dieses Murren dem Volk Israel zur Last gelegt wird und dass Gott auch Strafen schickt im Sinne von Konsequenzen, die das Volk Israel dazu bringen sollen, auf dem Kurs zu bleiben, den Gott das Volk führen will. Das ist eine Lehre, die für die Kirche auch zu ziehen ist. Jeder Einzelne und die Kirche insgesamt, dass wir Gottvertrauen haben sollen, dass auch dann, wenn wir auf Durststrecken unterwegs sind, in die Wüste geraten, Gott derjenige ist, der uns führt, und dass wir nicht murren sollen gegen das, was Gott in seinem Ratschluss über uns verfügt hat. Man kann nämlich erliegen im Kampf gegen dämonische Einflüsterungen, die zum Murren oder zum Resignieren, zur Angst uns verführen wollen, wenn nämlich jemand lieber in Fesseln bleibt, als für die Freiheit, die Gott uns zugedacht hat, sein Leben zu riskieren. Dies wirkt sich auch im persönlichen Leben aus, wenn der Mensch bequem oder ängstlich hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt. Das kennt jeder aus seinem persönlichen Leben, dass das sehr schnell passieren kann, dass man entweder aus Angst oder Bequemlichkeit hinter dem zurückbleiben kann und zurückbleiben will, was Gott uns zutraut. Und auch im politischen Bereich, also kollektiv, ist das zu bedenken, so wie etwa hier in der Situation, die im Alten Testament beschrieben ist, wenn ein Volk und nicht nur irgendein Volk, sondern das Volk Gottes in die Sklaverei geraten ist, dass dann auch kollektiv sich Fragen stellen, wie man mit Notwehr gegen eine vielleicht sogar totalitäre Bedrohung vorgehen muss, statt sich in die Sklaverei zu fügen, aus der Gott uns befreien will. Wenn auch der Zweifel menschlich ist, soll doch der Gläubige auf den Felsen bauen, der Christus ist und wie die von und auf Christus gegründete Kirche, die selber auch Felsen ist, und nicht zweifeln wie Petrus, der auf dem See zwar zu Jesus geht und aufgrund des Zweifels dann doch einzusinken beginnt. Origenes legt nun, wie auch andere Kirchenväter, die Geschichte Israels durch das Neue Testament aus, und aus diesem Zusammenhang, wie Origenes das tut, hören wir nach der Musikpause noch einige andere Beispiele.
Sie haben eingeschaltet, die Spiritualitätssendung bei Radio Horeb, heute mit der Fortsetzung unserer Reihe über die Kirchenväter, was sie zur Fasten- und zur Osterzeit sagen. Heute steht das Ganze unter dem Titel »Lieber frei in der Wüste als Sklave in Ägypten«. Der heilige Origenes steht im Mittelpunkt der Betrachtungen von Dr. Vicky Ranf aus Trier. Und wir hören nun die Fortsetzung dessen, was sie uns schon erzählt hat.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich fahre fort mit dem Origenes-Zitat. Doch was Sie sagen, es ist für uns immer noch besser, Sklave der Ägypter zu sein, als in der Wüste zu sterben, ist ein Wort, das der Versuchung und der Schwäche entspricht. Auf der anderen Seite ist es falsch. Es ist nämlich viel besser, in der Wüste zu sterben, als den Ägyptern zu dienen. Denn wer in der Wüste stirbt, der hat schon einen gewissen Fortschritt gemacht. Er ist ja von den Ägyptern getrennt, er hat die Beherrscher der Finsternis verlassen und die Macht des Satans, auch wenn er noch nicht voll und ganz zum Ziel gelangen konnte. Es ist nämlich besser für den, der das vollkommene Leben sucht, auf dem Weg zu sterben, als überhaupt nicht aufzubrechen, um das vollkommene Leben zu suchen. Darum ist auch offensichtlich die Meinung derer falsch, die den Weg der Tugend als zu steil schildern. Wenn sie seine vielen Schwierigkeiten, seine vielen Gefahren und Abstürze aufzählen, dann urteilen sie, man dürfe ihn gar nicht betreten und beginnen. Aber es ist viel besser für mich, entweder auf diesem Weg zu sterben, wenn es so sein muss, als bei den Ägyptern zu bleiben und den Tod zu erleiden, indem man von den salzigen und bitteren Fluten verschlungen wird. So Origenes. Auch hier ist wieder ein Schriftzitat eingefügt, der Beherrscher der Finsternis nämlich, der verlassen wurde, indem man aus Ägypten hinausgezogen ist, ist ein Zitat aus dem Epheserbrief. Und an dieser Stelle im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 12, wird viel geschrieben und ausgelegt, wie der Christ sich gegen den Satan verhalten soll. So ist ja auch hier bei Origenes vom Verlassen der Macht Satans die Rede. Das ist diesem Zusammenhang aus dem Epheserbrief geschuldet. Wir sehen also, die Meinung, die meint, man sollte lieber unfrei bleiben, ist nicht nur eine Versuchung und somit moralisch falsch, sondern auch in der Sache falsch. Denn selbst der Tod auf dem Weg in die Freiheit ist laut Origenes besser als die Sklaverei, da der Mensch mit dem Aufbruch bereits einen geistlichen Fortschritt erlebt, selbst wenn er am Ziel im gelobten Land in diesem Leben nicht ankommen sollte. Man könnte dies als Grundregel des geistlichen Lebens bezeichnen, dass man nämlich nicht von vornherein sitzen bleiben soll, weil man meint, nie am Ziel ankommen zu können, weil man meint, dass man es nicht schafft, heilig zu werden. Natürlich schafft man es nicht, denn die Heiligkeit ist ein Geschenk Gottes, eine Gnade des Heiligen Geistes. Das schafft kein Mensch, selbst diejenigen nicht, die dann wirklich heilig geworden sind. Aber wir sind aufgerufen, den Anfang zu machen mit den bescheidenen Mitteln, die wir haben, um Gott damit zu signalisieren, dass wir uns auf seine Führung und seine Hilfe einlassen wollen und dass er uns dann zur Heiligkeit führt und uns das Maß an Heiligkeit schenkt, das wir erlangen sollen in diesem Leben. Das geht aber nur, wenn wir in unserer Freiheit Gott die Erlaubnis geben, uns auf diesen Weg und auf diesem Weg zu führen. Das ist also eine Grundregel des geistlichen Lebens. Nicht von vornherein sitzen zu bleiben, weil man meint, nie am Ziel ankommen zu können, denn dann bleibt man immer in der Gefangenschaft, die zudem noch zu einer selbstgewählten Resignation wird. Origenes schreibt weiter: Aber zur gleichen Zeit schreit Mose zum Herrn. Wie schreit er? Man hört keinen Laut bei seinem Schreien, und doch sagt Gott zu ihm: Warum schreist du zu mir? In Exodus 14,15. Ich möchte gern wissen, schreibt Origenes, wie die Heiligen ohne einen Laut zum Herrn schreien. Der Apostel lehrt es in Galater 4,6. Gott sandte den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft: Abba, Vater. Und er fügt hinzu, mit einem Zitat aus Römer 8,26 folgende: Der Geist selber tritt für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Und der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Weil der Heilige Geist also, schreibt Origenes, auf diese Weise bei Gott eintritt, darum hört Gott das Schweigen der Heiligen als ein Schreien. Soweit also Origenes. Das Schreien des Mose im Gebet, der Gott um Hilfe für das widerspenstige Volk bittet, das sich vor dem Verhungern und Verdursten fürchtet, fasst Origenes also als stummen Schrei auf, als ob Mose nur in seinem Herzen zu Gott gerufen hätte. Man kann allerdings fragen, ob man das so verstehen muss. Es müsste ja nicht so gewesen sein. Mose könnte genauso gut auch laut gebetet haben. Aber Origenes fasst das als stilles Gebet auf, das Mose an Gott gerichtet hat. Wahrscheinlich ist der Grund, warum Origenes das tut, folgender: Dass nämlich Origenes eine paulinisch inspirierte Gebetstheologie einfügen will, nämlich das Beten des Heiligen Geistes in uns. Wir haben das gerade innerhalb des Origenes-Zitates gehört, dass Origenes aus dem Römerbrief zitiert: Der Geist selber tritt für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Und was wir nicht in Worte fassen können, können wir, so meint Origenes, wohl auch nicht aussprechen. Immerhin könnte man ja ohne Worte schreien, das wäre ja im Gebet auch denkbar. Aber es ist anzunehmen, dass Origenes diese Römerstelle im Sinn hatte als Begründung dafür, dass Mose still betet, gewissermaßen einen stummen Aufschrei zu Gott schickt. Und Origenes fährt fort in seinem Text. Und was folgt dann? Mose bekommt den Auftrag, mit seinem Stab auf das Meer zu schlagen, damit es sich spaltet und zurückweicht, wenn das Volk Gottes eintritt. So sollen die Elemente dem Willen Gottes zu Diensten sein. Das Wasser, das Furcht einflößte, wurde für die Diener Gottes zur Rechten und zur Linken eine Mauer nach Exodus 14,29. Sie sollten nicht nur nicht zugrunde gehen, sondern geschützt sein. Die Flut wird gezwungen, sich aufzuhäufen, und die Welle wird in sich selbst zurückgebogen und gekrümmt. Die Flüssigkeit empfängt Festigkeit, und der Grund des Meeres wird trocken und wird zu Staub. Erkenne die Güte des Schöpfergottes. Wenn du seinem Willen gehorchst, seinem Gesetz folgst, dann zwingt er die Elemente auch gegen ihre Natur, dir zu dienen. Soweit Origenes. Die Elemente also sollen nach dem Willen Gottes dem Gläubigen dienen. Dies entspricht wiederum der ursprünglichen Schöpfungsordnung und dem Offenbarwerden der Söhne Gottes nach Römer 8, also dem Kapitel, aus dem wir vorhin schon gehört haben über das Seufzen des Heiligen Geistes im Beter. Gott greift für den Menschen, der ihm dient und vertraut, sogar in die von ihm geschaffene Ordnung ein und wirkt darin Wunder und Zeichen, etwas, das wir aus der Bibel gut kennen, auch aus dem Neuen Testament. Und Origenes fährt fort: Ich hörte eine Überlieferung der Alten, dass beim Durchschreiten des Meeres für die einzelnen Stämme der Söhne Israels jeweils ein besonderer Durchgang durch das Wasser geschaffen wurde, dass für jeden ein eigener Weg im Meer eröffnet wurde. Das habe ich damit begründet, dass in den Psalmen geschrieben steht, der das Rote Meer in Teile teilte, nach Psalm 136, 13. Damit wird als Lehre verkündet, dass mehrere Teilungen entstanden, nicht nur eine. Und davon abgesehen heißt es an einer anderen Stelle, nämlich Psalm 68, 28, voran der kleine Stamm Benjamin ganz außer sich, die Fürsten von Juda als ihre Führer, die Fürsten von Sebulon, die Fürsten von Naphtali. So wird offenbar für jeden Stamm gesondert ein eigener Eingang aufgeführt. Was die Alten da in der Heiligen Schrift beobachtet haben, das wollte ich nicht verschweigen, weil es mir so als pietätvoll erschien. So endet Origenes. Diese eigentümliche Auslegung, aus den beiden Psalmzitaten verschiedene Durchgänge für jeden der Stämme Israels durch das Rote Meer herauszulesen, deutet wohl hin auf eine eigentümliche Auslegung der sogenannten Teile des Roten Meeres, dahingehend, dass deutlich werden soll, dass Gott jeden Stamm Israels zunächst, aber auch jeden Menschen individuell führt und jedem in seiner persönlichen Situation und Bedeutung gerecht werden will. Er führt nicht kollektiv und nicht pauschal, sondern jeden persönlich. Und an dieser Stelle möchte ich wieder aus diesen Texten des Origenes, aus dieser Katechese, uns Anregungen mit auf den Weg geben für die kommende Woche der Fastenzeit. Zunächst, wir sollen nicht geringer von uns denken, als Gott dies tut. Er traut uns nämlich mehr zu als wir uns selbst und hilft uns bei der Überwindung von Schwierigkeiten. Der erste Schritt in die Freiheit mag in die Wüste führen. Dies ist aber in jedem Fall besser als jegliche Sklaverei. Das Gebet des Heiligen Geistes in uns ruft die Antwort Gottes in unser Leben, zuweilen auch in außergewöhnlicher Weise. Auch das können wir uns vor Augen führen. Wo ist das vielleicht in meinem Leben der Fall? Und schließlich, wir sollen uns immer wieder bewusst machen, jeder Mensch wird von Gott persönlich seinen je eigenen Weg geführt und es kann eine eigene Betrachtung wert sein, dem mal im eigenen Leben nachzugehen. Wo habe ich ganz persönliche Führung Gottes erlebt? Das ist nämlich doch auch etwas, was uns zur Dankbarkeit und auch zur Unterscheidung führt, dahingehend nämlich, dass wir klarer sehen lernen, auf welchen Wegen wir unseren je persönlichen Weg gehen sollen. Und bei dieser Entdeckungsreise wünsche ich uns allen eine gute Woche. Wir können jetzt noch in der folgenden Musikpause etwas darüber nachdenken und dann noch etwas miteinander ins Gespräch kommen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Rand, für Ihre Gedanken. Und sehr gerne gebe ich die Telefonnummer nun unseren Hörern wieder durch. 089 517 008 008. Wenn Sie Fragen zu dem Gesagten haben oder auch sich eigene Gedanken schon zum Thema gemacht haben, Sie können uns gerne anrufen. 089 517 008 008. Lieber frei in der Wüste als Sklave in Ägypten. Dieses Zitat steht über unserer heutigen Sendung, über die Kirchenväter und was sie zur Fastenzeit gesagt haben, Origenes. Im Mittelpunkt dieser Sendung ist der Kirchenvater Origenes. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen zu dem Vortrag von Frau Dr. Vicky Ranf aus Trier haben, dann können Sie uns anrufen 089 517 008. 008. Und ich begrüße nun Frau Fechler, die uns aus dem hohen Norden anruft, aus Ankum. Grüß Sie, Frau Fechler.
Grüß Gott, Frau Fröhlich. Schön, dass Sie da die Hörer wieder mal einschalten. Und ich wollte mich bedanken bei Frau Dr. Ranf. Also schon sehr interessant. Ich habe mich gefreut, dass Sie vor allen Dingen auch das Vertrauen dann immer wieder betont und die Dankbarkeit für die Führung Gottes, dass man das doch ergründen sollte und nachdenken sollte. Ich habe trotzdem Fragen zu diesem, der strafende Gott. Sie sagten ja, dass, wenn das Volk gemurrt hat, hören wir ja öfters dann bei der Führung aus Ägypten, dann setzt Gott doch auch eine Strafe ein. Und heutzutage ist es ja fast gar nicht mehr zu hören, dass Gott auch straft. Also nach dem Barmherzigkeitsjahr, nach dem Jahr der Barmherzigkeit, da war ja Gott, wir wissen, Gott ist die Liebe, es wird gesagt und wir sind aufgerufen, das auch zu glauben, auch wenn es manchmal nicht so zu verstehen ist. Und es ist auch wichtig, dass wir das tun. Aber wie ist das dann mit der Strafe da? Ich habe doch Schwierigkeiten jetzt schon auch mit den Psalmen. Am Montag hieß es da auch wieder in einem Psalm, Gott hasst das Böse. Gott hasst den Bösen, nicht das Böse, sondern Gott hasst den Bösen. Das war der 5., 6. Psalm in der Laudes. Das ist wirklich ein Problem mit der Strafe erstmal, wenn denn auch derjenige, der jetzt vielleicht die Höhle, wovon man ja auch nicht mehr spricht, wer der reinkommt, der heißt es auch nicht, dass Gott den jetzt straft, sondern er hat sich ja selber da entschieden, eben für diese Gottferne und es ist die Strafe, die er, also das ist eben doch, er straft sich dann selber. Und hier im Alten Testament hören wir ja ganz oft auch von Strafen Gottes. Und da ist es schon ein bisschen schwierig manchmal, das zusammenzubringen mit dieser übergroßen Barmherzigkeit. Die ist natürlich größer als die Gericht oder ist sie größer als die Strafe, aber es ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, jetzt habe ich wieder viel geredet. Mhm. Ich habe dann noch etwas mit dem Schreien. Ja. Da sagten Sie, das Schreien, kann man so verstehen, dass der Heilige Geist ja dann in uns ruft unter Seufzen. Seufzen ist allerdings kein Schreien. Und da heißt es doch wieder in der Komplett am Freitag, dem Psalm, da gibt es auch einen Psalm, da heißt es gleich, hör mein Schreien oder ich schreie zu dir. Und meine Mutter, die über 100 war, und wenn ich die Komplett dann einstellte bei Radio Horeb, jedes Mal sagte sie dann, warum schreit der denn? Sie hätte lieber gehört, ich bete zu dir, ich rufe zu dir. Und sie hat ja selber auch viel durchgemacht, das hätte sie auch schreien können. Also es ist schon das Schreien mit dem Beten, mit dem Eintreten des Heiligen Geistes für uns einzusetzen, das habe ich auch ein bisschen, da weiß ich nicht, ob das, ja gut, okay, jetzt höre ich auf.
Okay, ja, jetzt haben wir die zwei Fragen.
Ich versuche das mal von hinten her aufzurollen. Das Zitat aus dem Psalm 88 in der Komplett ist natürlich ein Psalm, der einen sehr intensiv Leidenden uns vorstellt als Beter. Und der Psalter insgesamt ist dafür bekannt, dass jede Emotion sehr ungefiltert ausgedrückt wird. Also das ganze Spektrum menschlicher Erfahrungen kommt da sehr deutlich zum Ausdruck. Und deswegen schreit auch der Beter, der ist so, man könnte sagen, bis zum Hals im Morast, das ist auch eine Formulierung, die mal im Psalter vorkommt, dass die verschiedenen Empfindungen, die er hat, sehr deutlich zum Ausdruck kommen. Und deswegen schreit er. Er betet nicht nur, sondern er ist so in Not, dass er diese Not auch rausschreit im Gebet. Der Psalm 88 ist ja deswegen auch am Freitag in der Komplett, weil er auf diese Weise dem leidenden Christus in den Mund gelegt wird, dadurch, dass man am Freitag diesen Psalm betet. Also ein Beter, der in der aussichtslosesten Situation ist, die man sich nur denken kann, der schreit zu Gott. So stellt es der Psalm dar. Und die Kirchenväter tun mit dem Psalter genau dasselbe wie mit dem Neuen Testament auch, alles auf Christus hinzulesen. Und so auch mit dem Rufen des Heiligen Geistes in uns. Es ist also Origenes selber, der diese Römerbriefstelle auf das Gebet des Mose bezieht. Also eine neutestamentliche Stelle aus dem Apostelbrief mit der Theologie des Heiligen Geistes, die ja das Alte Testament so noch gar nicht kennen kann, auf den alttestamentlichen Beter Mose bezieht. Das ist also was ganz Typisches für diese typologische Auslegung, von der vorhin die Rede war. Das ist was Eigentümliches, das ist ungewohnt für uns, aber ich glaube, diese Form der Auslegung kann uns auch Horizonte eröffnen, die wir so vielleicht sonst nicht erreichen könnten. Dann noch kurz zur ersten Frage. Das ist natürlich ein ganz weites Feld, die Frage der sogenannten Strafe Gottes. Deswegen hatte ich in einem zweiten Satz oder einer zweiten Formulierung, Alternativformulierung, noch das Wort Konsequenz eingefügt. Die Bibel, also speziell das Alte Testament, benutzt gerne diese Formulierung der Strafe Gottes. Aber wir wissen nun auch, dass es ein krankmachendes Gottesbild gibt, das Gott zutraut oder unterstellt, muss man vielleicht auch sagen, dass er sozusagen mit dem Holzhammer reinschlägt, wenn der Mensch sich nicht so verhält, wie Gott es von ihm erwartet und in diesem Sinne straft, in Anführungszeichen. Das ist sicherlich auch nicht das Gottesbild des Alten Testamentes, sondern es wird auch da, wie in den Psalmen vorhin schon erklärt, sehr lebensnah, nenne ich es mal, formuliert und sehr kräftig im Ausdruck gezeichnet, was das Wirken ist, nicht nur Gottes, sondern auch der Menschen, die sich auf Gott entweder einlassen oder sich dem Wirken Gottes entziehen und dass Gott Konsequenzen zulässt. Das ist vielleicht die uns modernen Menschen eingängigere oder zugänglichere Formulierung, dass Gott Konsequenzen zulässt, wenn der Mensch sich dem Willen Gottes entzieht. Der Mensch hat die Freiheit, das heißt nämlich auch einmal, ich glaube im Buch Deuteronomium, ich lege dir heute Tod und Leben vor, wähle das Leben. Aber wenn der Mensch den Tod wählt, die Freiheit hat er, dann muss er die Konsequenzen tragen. Das fängt bei Adam und Eva im Paradies an, die Wahl hatten, entweder dem Gebot Gottes zu gehorchen, die verbotene Frucht nicht zu essen oder es doch zu probieren, sich einflüstern zu lassen, probiert doch mal, ihr werdet klug. Und wenn der Mensch abweicht, muss er die Konsequenz tragen, die er sich dann selber aufgehalst hat. In diesem Sinne Strafe Gottes, nicht in dem Sinne, dass Gott reinschlägt in einer Weise, die sicherlich auch nicht dem Gottesbild des Alten Testamentes entspricht.
Mhm. Mhm. Also, Dankeschön, Frau Fechler, für Ihren Anruf. Also der Mensch.
Okay.
Alles Gute Ihnen für Ihre. Danke für Ihren Anruf, Ihre Fragen. Und ich begrüße Frau Schlömann, die uns aus Frankfurt anruft. Frau Schlömann?
Ja. Also vielen Dank, Frau Dr. Ramsdale und auch Sie. Sie sprechen mir immer aus dem Herzen. Also ich habe das große, große Glück, dass ich mittlerweile auch ohne Worte beten kann, weil es in mir betet. Und wenn ich natürlich als Mensch sehr verzweifelt bin, weil ich irgendwie Sachen nicht verstehe, dann höre ich immer innen, mein Joch ist leicht. Und ich sage dann immer, lieber Herr, alles schön mit dir. Ich versuche dann so ein bisschen humorvoll zu sein, wenn man es dann versteht. Und Sie sind aber jemand für mich, die es mir sehr verständlich macht, aus dem einfachen Grund, es kommt mir vor, vor, wie Wahrheiten, die Sie heute so erzählt haben, die ich ständig, also das große Glück habe auch, das ständig zu erfahren. Und er meint es mit mir gut und er sagt zu mir, Christine, und er spricht mich auch mit Namen an, das und das tut dir nicht gut, also lass das doch. Ja, und irgendwie so, natürlich sind wir keine fertigen Menschen, ja, also wenn wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht, denke ich mal, da haben wir keine Fragen mehr. Ich wollte einfach nur sagen, es tut mir sehr, sehr gut, wie Sie das rüberbringen, weil das geht total in mein Herz. Und ich weiß nicht, ich habe gar keine Frage, glaube ich, außer danke.
Ja, ich danke für diese Ermutigung. Es ist schön, wenn das gut ankommt und richtig verstanden wird. Und dass natürlich die innere Gebetsentwicklung auch dahin gehen kann, dass man ja im inneren Frieden des Gebetes bleiben kann, in allen Wechselfällen des Lebens, das ist schon eine gute Wegstrecke durch die Wüste auf das Ziel hin. Und dass wir keine Fragen mehr haben werden, das sagt Christus wörtlich den Aposteln in der Abschiedsrede im Johannesevangelium, ihr werdet mich nichts mehr fragen, sobald wir bei ihm angekommen sind.
Ja, vielen Dank Ihnen für Ihren Anruf, Frau Schlömann. Danke für Ihre freundlichen Worte.
Okay. Ja.
Alles Gute Ihnen nach Frankfurt.
Ja. Dankeschön, Ihnen auch. Tschüss.
Bitte. Frau Dr. Ranf, noch dieses, das Vertrauen, was so im Zentrum stand, dieses Weges durch die Wüste, den wir gegangen sind, ist ja irgendwo auch der Kern der Ursünde, der Fall aus dem Vertrauen heraus. Am Anfang steht ja, am Anfang des Falls steht der Bruch des Vertrauens. Gott will das Beste für mich. Das ist ja wahrscheinlich für jeden Menschen am Ende so, dass der Weg dahin zurück, wieder in dieses Vertrauen zu kommen, in jeden Lebenslagen, das ist der Weg am Ende zurück zu Gottes Herzen.
Ja. Das ist im Grunde genommen die Kurzfassung des ganzen Weges des Volkes Israel und auch des Weges des Einzelnen oder der Kirche. Das liegt alles parallel in diesem Punkt, dass sowohl die Gemeinschaft wie auch der Einzelne genau diesen Weg zurückfinden soll. Oder man könnte auch sagen, zurück ins Paradies. Nun können wir das natürlich nicht aus eigener Kraft. Wir haben dafür den Erlösungsweg durch Christus nötig. Das ist nicht einfach nur ein Punkt, den wir aus eigener Kraft angehen können. Aber wir sollen mitwirken. Zumindest nach katholischer Auffassung ist es so, dass wir nicht einfach nur die Erlösung entgegennehmen und selber gar nichts tun müssen oder können, sondern wir sollen aus der Kraft der Erlösungsgnade das Unsere tun und gewissermaßen auf diese Gnade antworten durch unsere kleinen Schritte, die wir selber mittun mit der Erlösungsgnade, die uns gegeben ist, damit wir dieses Ziel dann am Ende des Lebens spätestens wieder erreichen können.
Wenn jemand diese Texte noch mal weiter vertiefen möchte, die Gedanken, die Sie genannt haben, dann gibt es dazu einen Link im Internet, der auf die Bibliothek der Texte der Kirchenväter eine Sammlung verweist. Vielleicht sagen Sie dazu noch ein paar kurze Worte.
Ja, es ist zweierlei. Letztes Mal hatte ich einen Link setzen lassen auf die sogenannte Bibliothek der Kirchenväter. Das ist also eine Übersetzungssammlung von Vätertexten, die mittlerweile im Internet zugänglich ist, die schon etwas älter ist, also aus der frühen Zeit des 20. Jahrhunderts. Da findet man allerdings den heutigen Text nicht. Es ist noch ein zweiter Link gesetzt worden, wenn ich es richtig weiß, auf den Übersetzungstext des heutigen Predigttextes von Origenes, der in einem anderen Band erschienen ist.
Und wenn Sie die Links suchen, dann finden Sie diese unter www.horeb.org im Programm neben der heutigen Sendung im Infofeld. Da müsste der Link für Sie zu finden sein. Also wenn jemand noch nachlesen möchte, dann kann er das gerne tun.